Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Der Moment, auf den viele gewartet haben, an diesem Mittwoch diskutieren wieder Josef Czapp. Hallo.
Hallo.
Und Peter Westenthaler. Ist ja eine doch spannende politische Woche. Wir haben einiges über unsere Geheimdienste gelernt und wir haben einen Urschuss, der heute schon das erste Mal über die Bühne gegangen ist. Morgen wird dann Herbert Kickl dort aussagen und alles dreht sich diese Woche um den Fall Igisthoot, den ehemaligen BVD-Beamten, mittlerweile sitzt er in U-Haft, und die Frage, welche politischen Verbindungen hatte, und insbesondere die Frage, die morgen die ÖVP im Urschuss breittreten will, welche Verbindungen hatte Igisthoot zur FPÖ und inwiefern hat er für Russland spioniert und da mit der FPÖ gewisse Informationen ausgetauscht. Wird das unangenehm morgen für Herbert Kickl Ihrer Meinung nach?
Das wird eher unangenehm werden für die ÖVP, kann ich mir vorstellen. Schau, man muss ja das Ganze mal richtig einordnen. Was passiert in den letzten Monaten, vielleicht sogar ein, zwei Jahren? Wir haben die höchste Teuerung im Land, wir haben eine neue Migrationswelle, jetzt wieder neu entfacht durch den Familiennachzug. Wir haben einen Corona-Sumpf gehabt, wir haben den ORF-Gagenskandal mit roten und schwarzen ORF-Gagenkünstlern. Wir haben eine Armut im Land, wir haben Migrantenkriminalität, Räumerplatz etc. Wir haben eine Neutralitätsdiskussion, weil die Regierung die Neutralität einschränken möchte. Wir haben einen Korruptionssumpf in der ÖVP und das könnte jetzt noch weiter fortsetzen. Und gegen dieses System, der Systemparteien, im Wesentlichen aber der Systempartei ÖVP, gibt es einen Mann in diesem Land, der dagegen antritt. Und der heißt Herbert Kickl. Und das seit der Parteichef der, der FPÖ, aber auch schon davor. So, und jemand, der der Herausforderer ist dieses Systems, wird jetzt vom System selber natürlich zuerst diffamiert. Erinnern wir uns, in den vergangenen Wochen hat man ihn hingestellt als Rechtsextremist, Neonazi, alles Mögliche. Also zuerst diffamiert und jetzt kriminalisiert. Nur, und jetzt kommt der große Punkt, während die ÖVP also von allen zentralen Themen, die die Menschen bewegen, und von ihrem persönlichen Scheitern in der Regierung ablenken will mit diesem, mit dieser Reibersgeschichte von irgendwelchen Spionen im Land. Ich frage mich, was man in Österreich überhaupt ausspionieren kann. Das ist ja die entscheidende Frage. Wir wissen alle, dass zum Beispiel das größte Frachtflugzeug des Bundesheers nicht einmal vom Boden hochkommt. Das haben wir in der Live-Übertragung im Fernsehen gesehen. Wir können in die Kasernen gehen und uns alles anschauen. Also was da ausspioniert werden soll, ist mir sowieso nicht klar. Aber der Punkt ist, der ÖVP benutzt jetzt dieses Thema und will den Herbert Kickl von oben bis unten anschütten, weil er Nummer eins in den Umfragen ist und weil er der Herausforderer des Systems ist. Das Pech, was die ÖVP noch hat, ist, dass das nach hinten losgeht. Nämlich, wenn die ÖVP jetzt mit dem Finger auf den Kickl zeigt, darf sie nicht vergessen, dass immer drei Finger auf sie selbst zeigen. Und jetzt kommt eigentlich all das hoch, was die ÖVP in den vergangenen Jahrzehnten in dem Innenministerium aufgeführt hat, ja sogar verbrochen hat. Und das wird sehr spannend werden. Denn das Ganze wird so eine Art, jetzt abgekürzt, Greigatzte das nennen. Das größte Eigentor aller Zeiten. Warum? Seit 24 Jahren, in den letzten 24 Jahren, hat die ÖVP 8 Innenminister gestellt, die alle ein bisschen länger im Amt waren. Jetzt soll die Zwischenminister gar nicht dazu, Schüssels und Molterer, die zwischendurch auch mal Innenminister waren. Nein, 8 Innenminister waren 24 Jahre im Amt und einer war 17 Monate im Amt und das war Herbert Kickl. Und der Herbert Kickl hat in diesen 17 Monaten, in 17 Monaten kommst du nicht so sehr viel, wenn du irgendwo bist, aber in diesen 17 Monaten mit diesen Missständen im Innenministerium seiner Vorgänger aufzuräumen begonnen. Das haben wir nicht fertig machen lassen, weil sie ihn vorher ausgeschmissen haben. Aber aufzuräumen begonnen. Das heißt, diesen ganzen BVD und Geheimdienst-Saustall aufzuräumen. Und hat dort natürlich für Ordnung gesorgt. Deswegen haben sie ihn dann gleich wieder verschickt. Und jetzt stellt sich heraus, dass in diesem ganzen ÖVP-Sumpf, in diesen Innenministerien, Jahren, 24 Jahre lang, 8 Innenminister, sich offenbar eine Spion-Clique, eine Spionage-Clique eingenistet hat. Und all die genannten Namen, ob das der Herr Masalek ist, der Herr Braun ist oder der Herr Igidius Ott ist, den mittlerweile ja ganz Österreich kennt.
Igisthoot,
ja, merkt man es nicht einmal, weil er so unwichtig ist. Die sind alle im Biotop der ÖVP gewachsen. Die wurden alle von der ÖVP im Innenministerium hofiert und manche sogar rekrutiert. Igisthoot hat begonnen 2016 unter einem ÖVP-Innenminister. Hat dort innerhalb von kürzester Zeit hunderte illegale Abfragen. Ich frage mich, was sind das für Abfragen? Was wird dort überhaupt abgefragt? Okay, erfahren wir gar nicht, weil es ja alles sehr sophisticated ist. Hat dort mit seiner angeblichen Spionagetätigkeit unter Führung der ÖVP begonnen. Das darf man nicht vergessen. Und das konnte auch gestern der Innenminister Karner gar nicht erklären. Das war ja gestern, ich weiß nicht, was ist denn das? War das ein russischer Bot, der gestern im ORF gelaufen ist? Das kann ja nicht ernst gewesen sein, der österreichische Innenminister da gesessen ist. Keine Ahnung. Ahnungslos. Völlig neben der Rolle. Er wusste nicht einmal mit den Namen etwas anzufangen. Dann hat er gesagt, ich bin ja kein Ermittler, ich bin ja nur Minister. In jedem anderen Land muss ein Innenminister, der so auftritt, gehen. Der hat das nicht im Griff. Bin ich schon gleich beim Eingangsstatement fertig, aber da gibt es den Bundespolizeidirektor Takac, auch so ein schwarzes Protégé von der ÖVP, vom Innenminister der ÖVP zum Bundespolizeidirektor gemacht. Und der war bei dieser lustigen Bootsfahrt da dabei. Muss man sich was einmal vorstellen. Das sind die Geschichten, die Österreich bewegen. Die Leute haben kein Geld zum Leben, aber die Geschichten bewegen Österreich. Der geht Boot fahren mit der Kanzlergattin und mit einem anderen hohen Beamten und er selber, dann fängt das Boot zum Wackeln, dann kippt um und die Handys fallen in die Donau. Dann werden die wieder rausgefischt. Und was macht jetzt ein normaler Beamter? Er geht mit den Handys auf den Dienstweg und lässt sie über den Dienstweg entweder reparieren, auslesen, was auch immer. Nein, der steckt es ein und verschickt diese Handys quasi am Dienstweg vorbei in dieses BVD, wo der Herr Egisto Ott schon gesessen ist und sich gefreut hat, dass er diese Handys gekriegt hat, weil mit denen hat er offenbar gleich seinen ersten Deal gemacht mit Moskau, wo auch immer, mit dem Iran. Jedenfalls diese Inhalte der Handy, diese ganzen Daten abgesaugt und verwendet. Und dann fragt der Wolf den Herrn Karner in der Zeit im Bild, haben Sie mal den Herrn Takac, Ihren von Ihnen nominierten Polizeidirektor eigentlich gefragt, warum er das so gemacht hat? Ja, und dann stottert er herum, er ist ja kein Aufklärer. Nein, er hat es nicht gemacht. Das heißt, wir sind hier in einem der größten ÖVP-Sümpfen, in einem Skandal der ÖVP unterwegs, der seinesgleichen sucht. Und als solcher wird er sich auch herausstellen. Ich freue mich morgen eigentlich auf die Befragung des Herbert Kickl, weil da wird es das eine oder andere geben, was wir vielleicht noch gar nicht wissen. Es wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Jedenfalls der Versuch der ÖVP, jetzt den Herbert Kickl, der 17 Monate Minister war, und die ÖVP selbst 24 Jahre, das umzuhängen, ihn damit zu diffamieren und zu kriminalisieren, geht total nach hinten los. Und dann suchen sie sich noch aus, eine politische Witzfigur wie den Herrn Hanger, ich sage immer Bart Simpson für Arme, jetzt hat er sich die Frisur anders machen lassen, und der ist die Speerspitze der ÖVP. Also das muss man sich alles einmal vorstellen. Der überhaupt nichts erklären kann, seid mir nicht besser, wenn ich das sage, aber nicht wirklich gerade der Sympathischste ist, der tritt jetzt jeden Tag auf und erklärt, wie furchtbar und schlimm der Kickl war als Innenminister in 17 Monaten. Also ich muss ehrlich sagen, das stinkt nach Diffamierung, das stinkt nach Silberstein-Methoden, die der ÖVP jetzt im Wahlkampf führt. Das ist mies, letztklassig, und ich bin auch sicher, die Österreicherinnen und Österreicher durchschauen das, dass da eine Partei wie die ÖVP nichts anderes will, als den Leader in den Umfragen anzupatzen, nur weil sie selber bei 20% herumgrundelt. Wird nicht gelingen, ist in der Vergangenheit auch nicht gelungen. Es wird sich gegen die ÖVP richten.
Sie könnten sich ja jetzt eigentlich zurücklehnen, erste Reihe fußfrei, während ÖVP und FPÖ sich da gegenseitig den schwarzen Peter hin und her schieben. ÖVP sagt, FPÖ ist ein Sicherheitsrisiko, FPÖ sagt, es ist ein ÖVP-Sumpf. Wie analysieren Sie denn diesen ganzen Geheimdienstkrimi?
Ich tue mir sehr schwer, weil ich will natürlich nicht haben, dass der Herbert Kickl Kanzler wird und ich will nicht haben, dass die FPÖ einen großen Wahlsieg hat. Ich bin dafür, dass das endlich einmal die Sozialdemokraten mit in dem Land gestalten können. Aber was ich nicht mag, ist, ja, wenn man 24 Jahre lang den Innenminister stellt und dann so tut, wie wenn man nicht den Innenminister gehabt hätte, 24 Jahre. Oder wenn man über 3 Jahrzehnte in der Regierung ist und dann immer, wenn was schief läuft, alle anderen, jeder andere ist schuld, trägt Verantwortung, aber diejenigen, die dort seit Jahrzehnten an der Regierung sind, nämlich die ÖVP, die sind für nichts verantwortlich. Das mag ich nicht, das geht nicht. Das ist in Wirklichkeit schädlich für die Demokratie, das ist schädlich für den Staat, es ist schädlich für die Sicherheit. Das muss man in dem Zusammenhang ja sehen. Und jetzt will ich mal was Grundsätzliches sagen. Was ich irgendwie so, ich war immer in der österreich-französischen Freundschaftsgruppe, es hat aber andere Freundschaftsgruppen auch gegeben im Parlament. Ich habe mitverfolgt die Wirtschaftsauftritte, wenn einmal der Putin oder eine russische Delegation da war. der werfe den ersten Stein. Ja, der nicht geschaut hat, dass er Wirtschaftsbeziehungen ausbaut, dass er Geschäfte macht mit Russland. Und die waren ja auch willig. Und die haben ja auch Verträge, die OMV hat ja auch Verträge gemacht über einen langen Zeitraum. Ja. Also ist ja alles, es war fast eine Verflechtung, der berühmte Sigi Wolf, ja, eine Kern in der Staatsbahn, in der russischen, Schüssel, ja, Schröder in Deutschland. Also das war ja nicht so. Die haben ja alle gesagt, Wandel durch Handel oder durch Annäherung und Wirtschaftsbeziehungen und so weiter. So, und jetzt kommt die Geschichte. Und da muss ich sagen, das war einer, der, wenn man über einen anderen Sender was Positives sagt, der Wolf kommt ja nicht positiv da, nicht immer vor. Ja, das war sehr kritisch, sehr objektiv, aber trotzdem zu Recht wird er auch manchmal kritisiert. Aber das Interview gestern vom Armin Wolf mit dem Innenminister Karner, das war, sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ja, das war, wenn jemand sagt, na, sagen Sie mal, da wird der da suspendiert, dann kommt er zurück wegen zu wenig Belege, das ist das Entscheidende. Das heißt, die suspendieren am 16, 17 in einer Zeit, da war noch nicht einmal die FPÖ, also die war noch weit entfernt davon, ja, dass die da den Innenminister kriegt. Und dann sagt er, naja, ja, aber dann ist das vom Bundesverwaltungsgerichtshof so quasi, ja, die haben da einfach, weil sie zu wenig Belege gehabt haben. Die haben jahrelang Belege gesucht. Der tut hunderte Abrufen machen und die rennen alle um und um, jeder mit seiner Augenbinde, so komisch, da ist so dunkel, ich finde nichts, was ist da los, da ist so dunkel. So geht es die ganze Zeit, 7 Jahre lang. Dann kommt jetzt endlich ein neuer Anlauf, jetzt plötzlich. Jetzt kommt immer, was mich zum Beispiel so misstrauisch stimmt, ist, wieso kommt jetzt diese ganze Geschichte? Wieso jetzt?
Weil die
Wolf der Tier ist. Ja. Das heißt, Sicherheit gibt es nur, eine Diskussion darüber. Weil so wie die ÖVP agiert, wird mir Angst und Bange. Ich möchte haben, dass die gar kein Sicherheitsministerium mehr begleiten. Weil das, was das ist, ein Festival an Inkompetenz, Nichtwissen, Feigheit und so weiter. Und das finde ich ist so arg, ja, weil, ehrlich gesagt, ich will von keinem Land der Welt abhängig sein, weder wirtschaftlich, noch nachrichtendienstlich, noch sonst wie. Ja. Und das, was sich da so darstellt, das ist einfach unfassbar. Und ich muss sagen, das ist noch lange nicht, das Allerwichtigste muss ich mir noch gesagt werden, der Karner kriegt jedes Mal so eine dimme Stimme, die ist so klösterlich, dumpf und still und dunkel. Ja, das ist schwerwiegende Vorfälle. Ja, die fangen alle zum Betten auf, ein Fernsehschirm, der dort zum Reden anfängt. Er sagt aber nicht, was ist der Geheimnisverrat? Was ist die Staatsgefährdende? Was sind die Spionagepunkte? Was haben die herum erzählt? Ja, ich bin sofort bereit zu verurteilen, nach Strich und Faden.
Das ist ja ein zentraler Punkt. Die Frage ist ja, ist das ein echter Spionageskandal oder ist das Wahlkampfgetöse?
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil ja die Menschen verdutzt vor ihren Fernsehgeräten und auch vor den Medien sitzen und sich eine einzige entscheidende Frage stellen. Bitte, was ist überhaupt ausspioniert worden? Worum geht's denn? Und das kann, und da hast du völlig recht, das konnte keiner nicht einmal erklären, das kann auch der ÖVP nicht erklären. Der ÖVP geht es nur ums Anbotzen des in den Umfragen führenden Kickl. Das ist Parteipolitik, Silberstein, Wahlkampf, ganz mies, ganz, ganz letztklassig. Aber sie kann gar nicht sagen, worum es überhaupt geht. Und jetzt sagt ich meine Vermutung, und die liegt sehr nahe. Es geht ihnen darum, dass sie ihre 3 Handys wieder zurückkriegen. Das ist der Punkt. Denn diese 3 Handys, da sind offenbar noch mehr. Sie haben nur 1 gefunden bis jetzt. Diese 3 Handys, die bei dieser Bootstour verschollen gegangen sind. Und wo der Herr Takacs meiner Meinung nach rechtswidrig und auch zu überprüfen, warum der überhaupt Bundespolizeidirektor noch immer ist, fragt sich eigentlich die ganze Nation, am Dienstweg vorbei versucht hat, den BVD, nämlich dieser Spionageinstitution offensichtlich, wo der Herr Ott schon drinnen war, diese Handys zu geben und diese Handys entweder zu vernichten oder zumindest das, was drauf ist, zu sichern. Und jetzt musst du dir das einmal vorstellen. Und der BVD nimmt das ja und da sitzt der Herr Egisto Ott drinnen, sagt das alles ab.
Gibt es
den Herrn Pilz weiter, der einiges veröffentlicht hat wahrscheinlich. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Und möglicherweise schickt er Kopien nach Russland. Was die mit Chats machen in Österreich, weiß ich nicht genau. Aber das ist die ganze Geschichte. Das heißt, die ÖVP schreit, haltet den Dieb. Wir müssen, die ÖVP, der ist die Sicherheit des Landes völlig wurscht. Der geht es um die eigene Sicherheit der ÖVP, dass nicht nur mehr aufklatscht wird.
Sicherheit an der Macht.
Deswegen sind sie auch so nervös. Die sind ja, merkst du, wie nervös die auftreten. Der Herr Hanger, der Herr der beliebte Herr Generalsekretär mit 300.000 Euro im Jahr Einkommen oder auch gestern die Stotterei des Herrn Kahner, der ja völlig daneben war, nicht erklären konnte, wie dieser ganze Saustall überhaupt zustande gekommen ist. Alle sind sie im ÖVP-Bierto. Der Herr Masalek mit dem Herrn Innenminister Sobotka sogar fotografisch festgehalten in Moskau, wie sie sich getroffen haben. Die Freundschaftsgruppe Russland-Österreich gründete der Herr Innenminister Strasser, war immer in Führung der ÖVP. Der Herr Braun ist ein Experten im Expertenrat des Bundeskanzlers Kurz, also der Chef von Masalek. Und der Herr Gisto Ott wurde 2016 unter einem ÖVP-Innenminister, möglicherweise schon als Spion damals, rekrutiert und angestellt. Das ist ein reiner ÖVP-Skandal, der mit den 17 Monaten Herbert Kickl nichts zu tun hat, außer dass der Herbert Kickl eingefahren ist und gesagt hat, das schaue ich mir genau an, und die aufgeräumt hat. Und jetzt kommt noch so eine Legende, so ein Wahnsinn vom Herrn Innenminister, der setzt sich gestern ein und sagt, es gibt in Österreich Gewaltenteilung. Die Polizei ist für die Ermittlungen zuständig und die Staatsanwaltschaft für die juristische Seite, für Hausdurchsuchungen. Aber wenn es gegangen ist um die Hausdurchsuchungen im BVD, die eben auch von der Justiz und von einem damals schwarzen Justizminister Moser angeordnet worden ist, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchgeführt worden ist, ist eine Angelegenheit der Justiz und nicht des Innenministers. Und da sagt er aber immer, das hat der Kickl damals gemacht. Das hat die Staatsanwaltschaft gemacht, aufgrund einer Anzeige des Innenministeriums. Ja, aber gemacht hat es die Staatsanwaltschaft. Das heißt, was hier passiert, ist eine Verschiebung der Verantwortlichkeit von 24 Jahren Innenminister der ÖVP und ihres offensichtlichen Scheiterns hin zu einer wahlkampfbedingten Diffamierung des Herrn Innenminister Kickl, der 17 Monate Innenminister war. Kann sich jeder ein Bild draus machen. Also das ist schon eine ganz wilde Geschichte, bin ich der Meinung. Und dass die ÖVP damit von allen anderen Themen ablenken will, habe ich eh schon gesagt, das wissen wir jetzt mittlerweile, damit nur über ja nichts mehr diskutiert wird, über ihr Scheitern, ist eine ganz, ganz fiese Art und Weise der ÖVP, und es wird nach hinten losgehen.
Was mir aufgefallen ist, der Stocker im Report ist gefragt worden, noch einmal, wieso die Suspendierung damit aufkommen. Der hat nicht gesagt, dass zu wenig Belege waren, dass der Bundesverwaltungsgerichtshof nicht ganz anders entscheiden konnte. Gerade dass er nicht gesagt hat, der Herr Affogato, Schuld ist der Bundesverwaltungsgerichtshof. Wir hätten ja gern, aber Schuld ist der Bundesverwaltungsgerichtshof. So stellt sich der hin, das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Also ich habe so eine Argumentation noch selten erlebt. Dann haben die noch die Stirn und laden den Nationalen Sicherheitsrat ein. Ja. Ich kenne den, ich bin da jahrelang drin gesessen.
Passiert genau nichts.
Ja, das ist, da hätte ich mich mit meiner Großmutter auch treffen können.
Das ist eine Kaffeegrenze.
Wer ist das nicht? Ja, außer man hebt dort die Verschwiegenheit auf und lässt die Medien zu und tut das auch nachher berichten und danach diskutieren und so, dann schaut die Welt natürlich auch anders aus, auch in so einem Gremium. Ja, das hat, glaube ich, der Schüssel damals begründet. Also ich muss sagen, das ist eine Folge, die ist unglaublich. Und beim Kahner muss ich sagen, wenn der sagt, die Polizei ist für die Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft ist für die, wir haben die Polizei, die macht das, die Staatsanwaltschaft macht das, und dann hätte er noch sagen müssen, und ich als Innenminister bin fürs Grenreiben. Ja? Ja. Weil wozu gibt es denn dann eigentlich? Dann brauche ich keinen Innenminister, oder wenn ich einen brauche, ihn nicht. Ja, ich finde, es ist unglaublich, was die sich trauen, komprimiert, und die machen jetzt nämlich gerade eine Medienoffensive. Die sagen die ganze Zeit nichts, aber immer auf die Frage, die Journalisten haben das sehr korrekt, die Erfahrung, ja, aus den verschiedensten Sendern. Aber war nicht die ÖVP eigentlich mit 8 Innenminister 24 Jahre lang, die das Ganze entstehen hat lassen, die da gar nichts dagegen gemacht hat? Die gehen auf das nicht ein in dieser Frage. Der sagt, na, wir haben 100 Seiten gegen den Egidius Ott, und den wir verurteilen. Das heißt, die sagen, es gibt Egidius Ott. Ja. Das ist die katholische Nummer in Egidius. Ja. Das heißt, die sagen die ganze Zeit, es gibt so viel Kritik, so viele Vorwürfe, so etwas Schwerwiegendes. Da kriegt er dann immer seinen Augenaufschlag. Da wird man Angst und Bange. Ja. Und dann sagen die aber nicht was. Und dieses Vorverurteilen ist sowas von... Die sind so daneben. Ja. Selbst das Vorverurteilen kriegen sie nicht auf die Reihe. Ja. Weil das wird am Ende des Tages, wird es dem Kickl helfen. Das ist das, was ich nämlich nicht will. Profitiert von dem. Ja. Aber am Ende des Tages wird das möglicherweise so enden. Ja. Und das mit Takac ist ein Skandal, ja,
mega,
Sonderklasse.
Mega, dass der noch im Amt ist.
Erstens einmal, muss er mal erklären, er fährt mit seiner Frau Schieferl und hat drei Handys mit.
Mit der Frau vom Nehammer.
Vom Nehammer, noch dazu. Ja, noch dazu. Wieso fährt er mit drei Handys und der Frau vom Nehammer Schiffer?
Da waren noch ein paar andere Leute.
Ja, ist ja wurscht. Ja. Aber wie fangt
das? Müller.
Ja, naja, okay, na ja. Super. Die ganze Partie.
Ganze ÖVP-Blase.
Die ganze Partie. Die immer alles.
Sobotka-Kabinett war es.
Ja. Ja, immer, die immer alles wissen. Ja. Ja, die Wissenden sozusagen. Und dann fängt das Schiff plötzlich zum Schaukeln an. Ja, das ist aber lustig. Wie geht das? Ja,
also, Tsunami oder was?
Ja, auf der Donau. Ich hab da drei Handys mit und du hast völlig recht. Die wollen nicht mehr wissen, was auf dem Handy ist. Und die wollen nicht noch einmal einen Thomas Schmidt-Chat-Skandal haben aus diesen drei Handys. Das ist nämlich der wahre Hintergrund. Ja. So, dann hat einer angefangen zum Schaukeln. Ja. So, Jesus, nein, jetzt haben wir die drei Handys, jetzt hast du geflogen. Ja. Sagt er, ich rette sie, ich Takatsch, der Retter.
Takatsch. Ein Köpfle reingemacht.
Hat einen Köpfle reingemacht, hat die drei Handys geholt. Und hat gesagt, so, aber damit das ganz sicher ist, gehen wir es nicht da irgendwie dem Dienstweg. Der Dienstweg ist gefährlich. In jeder Behörde ist der Dienstweg gefährlich. Sondern das kriegt jetzt irgendwelche Haberer im BVD, ja, dass der das dann an die Russen weitergeben hat. Die werden sie totgelacht haben, dort die Russen. Die werden einfach, die werden sie
auch gemacht haben. Der tiefe, schau, die ÖVP, dass die einen tiefen Staat errichtet, einen Staat im Staat, das ist die eine Geschichte. Das halte ich auch für sehr bedenklich und nicht einmal für ungefährlich. Denn da weiß man ja nicht, was da wirklich passiert, wie dieser tiefe Staat, gegen wen der noch angewendet wird. Der kann gegen jeden Bürger angewendet werden. Was mit Sicherheit nicht passiert ist, das kann man relativ klar ausschließen, ist, dass diese ganze Spionagenummer gegen die Bevölkerung gerichtet wird. Warum soll Russland österreichische Bürger ausspionieren? Das ist ein völliger Schwachsinn. Wegen was eigentlich? Also sinnlos und auch nicht nachvollziehbar. Deswegen fragt sich ja jeder, was ist da? Aber ich habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich durfte 1994 an der Seite von Jörg Haider schon einen Wahlkampf mitorganisieren. Ja? Und dort haben wir eine fast identische Situation gehabt. Was ist passiert? Der Jörg Haider eilte von einem Wahlsieg zum anderen bei Landtagswahlen. Und dann kam die Nationalratswahl daher, 1994. Und was passierte? Die ÖVP damals schon, den müssen wir umbringen, weil der politisch natürlich nur, ja, so anders ist ja nicht bewiesen, aber auch oftmals in den Raum gestellt. Jedenfalls wollte man den Jörg Haider damals verhindern, weil er in den Umfragen und so wie heute Herbert Kickl da immer nach oben geschossen ist und hat eine unfassbare Diffamierungskampagne damals begonnen. Mit demselben Strickmuster wie heute. Ich glaube, man hat damals das Drehbuch ausgepackt von damals. Zuerst diffamieren, Rechtsextremist, ideologisch, dann kriminalisieren. Am Ende hat es alles nichts genutzt, weil er hat die Wahl gewonnen. Und er hat mit einem Spruch diese Wahl gewonnen, ich werde es nie vergessen. Er hat damals plakatieren lassen, Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist.
Also das nimmt der Kickl jetzt auch.
Das System, genau. Und das nimmt so der Kickl jetzt auch, weil es jetzt genau gleich passt. Das ist quasi 30 Jahre danach, genau gleich, wieder packt die ÖVP den Schmutz, den Dreck aus, die Dreckkübeln aus, um jemanden anzupatzen. Sie hat aber nicht gelernt, weil damals ist nach hinten losgegangen. Die ÖVP hat massiv verloren und die Freiheitlichen haben damals gewonnen. Das heißt, sie packen das wieder aus, versuchen das und jetzt mit Verlaub. Sie schließen es immer ab mit dem Zusatz und deswegen ist Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko. Erklären können sie das eh nicht, aber sie wollen machen Herbert Kickl Sicherheitsrisiko. Wer wirklich ein Sicherheitsrisiko in einem Land ist, ist die jetzige Regierung unter der ÖVP-Führung. Die Kriegsgerät bis hin zur Munition, obwohl wir ein neutrales Land sind, durch Österreich fahren lassen, das ist Gefährdung des Landes. Die in den letzten 9 Jahren 430.000 Asylanten in das Land gelassen haben, wovon ein beträchtlicher Teil kriminell, Messerstecher, Vergewaltiger und was weiß ich noch alles, Bandenkriminalität sind, die haben sie alle eingelassen, alles ÖVP, alles auf dem ÖVP-Mist gewachsen. Und die auch zu verantworten haben, dritter Punkt, den Terroranschlag von Wien, weil damals war ein gewisser Herr Nehammer Innenminister und sie haben den Täter, obwohl sie Hinweise von internationalen Geheimdiensten hatten, nicht dingfest gemacht, sondern der durfte ungehindert in die Stadt einrennen und dort 4 Menschen umbringen. Also ich muss wirklich sagen, wenn die ÖVP noch einmal sagt, jemand ist ein Sicherheitsrisiko, dann soll sie auch wissen, dass sie mit 3 Fingern auf sich selber zeigt. Denn wir haben die letzten großen Sicherheitsrisiken in dem Land wegen der ÖVP. Und jetzt ein letzter Satz, nochmal wegen der Spionage, wo ja jeder lacht, was soll in dem Land ausspioniert werden. Und jetzt sage ich was, wisst ihr, was die letzte große Spionageaktion in dem Land eigentlich war? Die letzte große Spionageaktion war eine von der ÖVP und den Grünen verordnete Corona-Maßnahmenpolitik. Das war die letzte staatlich legitimierte, wirkliche Spionage gegen die eigene Bevölkerung, wo sie Polizisten in Supermärkte geschickt haben und dort die Einkaufssackerln kontrolliert haben, ob du eh das Richtige einkaufst. Wo sie die Menschen, die ihr Haus verlassen haben, kontrolliert und befragt haben, naja, warum verlassen sie denn ihr Haus? Müssen sie nicht daheim bleiben? Dürfen sie überhaupt raus? Wo sie Familien in Parks und Parkbänken perlustriert haben, ob sie überhaupt spazieren gehen dürfen mit ihren Kindern, bis hin zur das Kriminalisieren der Nicht-Geimpften, wo damals der Lockdown war, wo du die Leute gefragt worden sind in einer Art Spionageaktion. Na, wo haben sie denn einen Einstich? Sind sie überhaupt geimpft? Dürfen sie überhaupt auf die Straßen? Dürfen sie in ein Lokal hinein? Das war die letzte große Spionageaktion. Und den hat auch die ÖVP mit den Grünen zu verantworten. Und jetzt haben wir einen Punkt, und das bringt das Ganze ein bisschen in eine Relation, was hier in diesem Land passiert. Hier wehrt sich eine ÖVP, dass ihr tiefer Staat, ihre Korruption, ihr Sumpf aufgedeckt wird von anderen Parteien, die nach der Wahl in Regierungsposition kommen.
Ja, ich kritisiere diese Art und Weise des Kampfes gegen Parteien wie die FPÖ, kann man auch im internationalen Rahmen andere Parteien nennen, manchmal sagt man Rechte oder Rechtspopulisten. Ich muss mich mit Ihnen auf den wesentlichen Fragen der Entwicklung, sind es Wirtschaftsfragen, sind es soziale Fragen, sind es ökologische Fragen, sind es Bildungsfragen, es muss inhaltlich abgetastet werden und dann werde ich mal sehen, ob die was am Kosten haben, nur Überschriften oder es auch Inhalte sind. Aber nur kurz, weil da nehme ich einen Punkt noch, den er vorhin gesagt hat. Schau, die ÖVP hat nicht wissentlich Terroristen einlassen, ja, natürlich nicht. Aber der ungezügelte, unkontrollierte Zuwanderung oder die ungezügelten, unkontrollierten Personen, die da ins Land gekommen sind, das hat diese Gefahr mittransportiert. Und deswegen war ich immer der Meinung, man soll den Antrag auf Asyl außerhalb der EU stellen. Und deswegen war ich der Meinung, dass man da restriktiv sein muss und dass auch wir darauf drängen müssen, Integration vor Zuzug. Ja, und dass das dänische Modell, was jetzt in den Medien eh schon diskutiert worden ist, ein ernsthaft zu diskutierendes Modell auch für Österreich ist. So, das ist der Punkt, ja, von dem wollen ja ablenken, wenn ich solche miesen Umfragewerte habe. Ja? Wenn ich so darstelle, wie diese Regierung darstellt. Und dann sind die nicht einmal imstande, sich mit den rechten Parteien, Rechtspopulisten, inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern sie herzustellen und zu sagen, bloß in den 17 Monaten hat der Kickl, der sicherlich auch Fehler gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es fehlerlos war, wie er als Innenminister tätig war. Aber wenn ich mich herstelle und sage, auf jede Frage, nun war nicht die ÖVP und hat den Innenminister gestellt, dann kriegen die alle ein Blackout, ja, schauen die ab, wenn die gar nicht anwesend waren und reden nur über die 100 Seiten, die gegen den Aegisto-Ott gerichtet ist. So kann man nicht Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen und so wird es zu einem Eigentor und das stört mir am allermeisten, weil ich nämlich haben will, dass man sich so auseinandersetzt, dass man am Ende des Tages für Österreich das Optimum herausholt.
Wir sprechen gleich weiter. Wir machen noch einen zweiten Teil zu dem Thema, insbesondere mit einem Ausblick auch auf den morgigen U-Ausschuss und eben auch die Frage, inwiefern schadet oder nützt es vielleicht sogar Herbert Kickl diese ganze Diskussion. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zu Gast im Studio. Wir bleiben auch in diesem zweiten Teil noch bei dem Themenkomplex der Spionage und des U-Ausschusses, des blau-roten oder rot-blauen Machtmissbrauchs. U-Ausschuss heißt er ja offiziell. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch anschließend an den ersten Teil, Herr Czapp. Jetzt wird medial extrem viel über diesen ganzen Spionagefall diskutiert. Inwiefern kommt denn da, sage ich einmal, der Normalbürger überhaupt noch mit, beziehungsweise interessiert denn das überhaupt oder ist das eine Diskussion, die da in einer politischen und Medienblase nur geführt wird?
Ja, genau. Ich habe die leichte Vermutung, es könnte auch zu einem gewissen Punkt in so einer Art Blase stattfinden. Ja. Da kennen sich ein paar Leute aus, ein paar haben zu viel James Bond 007 gesehen, ja, und die sagen, eigentlich haben wir in Österreich was, wo man da ein bisschen rumbohren kann und da rennen lauter dunkle Spione. Oder der dritte Mann, der berühmte Film nach 1945, wo es auch darum gegangen ist. Schau, es ist Österreich ein neutrales Land. Österreich, ich verstehe das ja nicht, wenn ich da eine Großmacht bin, was kann ich da in Österreich Österreich rausfinden. Ja? Also das ist mir irgendwie nach wie vor schlecht, außer sie können das beweisen und sagen, 1, 2, 3, 4, 5, das ist wirklich staatsgefährdend und was weiß ich. Ist okay, ich bin ja nicht, ich verschließe nicht die Augen, mir ist ja die Sicherheit der Bevölkerung das Allerwichtigste. Aber wenn ich nicht sage, also wenn ich sage, die Sicherheit der Bevölkerung ist gefährdet, aber ich sage nicht, wodurch, ja, dann ist das bestenfalls eine Hypnose. Aber nicht eine Argumentation und nicht der Versuch, hier argumentativ vorzugehen. Schau, morgen ist der Untersuchungsausschuss. Ich bin ein Verfechter von Untersuchungsausschüssen. Nur dieser rot-blaue Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss war ein Retourkutschen zu den Untersuchungsausschuss, wo man untersuchen will, was geschah mit den Milliardenförderungen für die Unternehmen während der Corona-Geschichte. Und da finde ich, ist das. Der ist berechtigt, weil da gibt es die Vorwürfe, dass man sich das noch genauer anschauen muss, was damit geschehen ist. Ja, manche Unternehmen haben gesagt, na, was hätte ich tun sollen, das Geld ist auf der Straße gelegen, ob es halt aufgekommen. Also das muss man sich genau anschauen, das ist berechtigt und ich finde auch, die machen eine ganz gute Arbeit. Das andere war die Retourkutschen letztendlich der ÖVP, die also da jetzt da diese Schwerpunktsetzungen bis hin zur Spionage also gesetzt hat. Schau, ich sage nur ein Letztes, weil du das vorhin auch angesprochen hast. Na klar kocht es auf, dass du, ich mich gestern unterhalten mit ihm, der gesagt hat, es war eine furchtbare Zeit, als diese Corona-Lockdown-Regelungen bis hin zu dem von mir äußerst abgelehnten Gesetz, dass man impfen gehen musste, ja, wo die Polizisten dann das Pouvoir gehabt haben, wenn ein Pärchen Hand in Hand gegangen ist. Ja, was ist da los? Wieso geht es ja Hand in Hand? Ja, wisst ihr nicht, dass man da jetzt auf Distanz sein muss oder sonst? Ja, also das war wirklich eine Einschränkung der Demokratie, der persönlichen Freiheit. Das war etwas, das also, finde ich nicht akzeptabel ist. Aber okay, ich glaube, da sind wir sowieso immer einer Meinung dazu gewesen. Nur wenn die da nicht wirklich was auf den Tisch legen, die ÖVP, da wird ihnen nicht einmal der Verweis auf Nestor oder Raimund helfen. Ja? Weil der für den Spaß hat, dann kann er mehr was über. Dass die Medien uns alle sich beschäftigen, was da alles passiert ist und sie sagen nicht, was passiert ist. Sie verstecken hinter der Schweigepflicht des Nationalen Sicherheitsrates. Sie verstecken hinter dem, da, wenn wir das erzählen, was die staatliche Sicherheit, was im Staatsinteresse ist, was die Sicherheit der Menschen gefährdet, wenn wir das erzählen, wird die Sicherheit der Menschen gefährdet. Na super. Wenn ich so eine Einstellung habe, so Argumentation, zusperren, einpacken, Themenwechsel und am besten überhaupt gleich abmarschieren.
Ja, und vor allem, also auf die Frage zu antworten, die Menschen interessiert das nämlich nicht wirklich. Die schmunzeln drüber, weil sie ihr eigenes Land recht gut einschätzen können. Die Menschen wissen ganz genau über die internationale Bedeutung unseres Landes Bescheid. Glaubt doch kein Mensch, dass Österreich für Russland so eine Bedeutung hat, dass man dort jetzt alles ausspionieren muss. Für Österreich, für Russland ist Österreich ein Punkt auf der Landkarte. Ist Amerika wichtig, der Westen wichtig, Deutschland wichtig, die EU, ja, das vielleicht noch. Aber doch nicht Österreich und nicht böse sein. Man muss das ist ein wirklicher Vorwurf, schon langsam den Eindruck bekommen, dass unsere Geheimdienste eine Lachnummer sind. Denn die Hauptargumente, die wir jetzt diskutieren, haben sie nicht selber ausgeforscht, sondern kamen vom MI6 aus Großbritannien. Die haben ja darauf hingewiesen, da sitzt einer, passt auf, mit dem Herrn Ott und. Das heißt, vom Ausland oder, weil du gesagt hast, naja, die haben mit den Terroristen, allgemein gebe ich da recht, dass man nicht immer weiß, wer da hereinkommt. Aber erstens, dass man so viele Menschen ins Land lässt, ist die ÖVP verantwortlich dafür. Und noch immer, es kommen jetzt derzeit Hunderte unter dem Titel Familiennachzug, wo du nicht weißt, wer da auch alle dabei ist. Und noch etwas, beim Wiener Anschlag war die Regierung, war die ÖVP, war das Innenministerium gewarnt von jemandem, der einkaufen geht ins Ausland, die haben den genau, nämlich nicht unser Geheimdienst, sondern auch die ausländischen, haben den genau im Visier gehabt, haben genau gewusst, wie sich der bewegt. Sie haben x-mal gewarnt und trotzdem hat es die ÖVP und der Innenminister nicht zustande gebracht, das Land zu schützen. Und jetzt frage ich mich wirklich, wozu haben wir dann Geheimdienste? Wenn du schon die Informationen hast, aber nicht einmal die können uns schützen. Das ist ja das Skurrile, deswegen schmunzelt jeder. wenn er das hört. Und jeder wird noch wütender und noch aufgebrachter, wenn er plötzlich hört, dass über so ein Schmonzes diskutiert wird, über irgendwelche Clever und Smart und Spion, aber nicht über seine wirklichen Probleme. Denn der österreichische Staatsbürger und die Österreicherin fürchten sie nicht, dass ausspioniert werden, außer von der eigenen Regierung, sondern die fürchten sie vor morgen und übermorgen, dass sie irgendwas wieder einmal nicht leisten können. Die Energiepreise noch immer zu hoch sind, die Mieten zu hoch sind, die Spritpreise steigen. Das ist die Diskussion und deshalb spart sie eine ÖVP, wenn sie dieses Thema vorschiebt und mit ihren verbündeten Medien genau hochgeht.
So ist es.
Und daher glaube ich, das wird morgen das Hornberger Schießen werden für die ÖVP in Wahrheit, dieser Untersuchungsausschuss, weil sich sehr deutlich herausstellen wird, dass der Herbert Kickl nichts anderes gemacht hat, außer aufzuräumen mit diesem Saustall da drinnen. Das hat er gemacht und das war richtig so. Und das war auch okay. Und jetzt noch was, weil da immer, und das ist auch so ein Spielchen der ÖVP, dauernd irgendeine besondere Russennähe der Freiheitlichen darzustellen, der nächste Schwachsinn. Bis zum Jahr 20 hinauf, bis meinetwegen sogar knapp vom Einmarsch der Russen in der Ukraine, da war schon längst das 14. Jahr der Einmarsch auf der Krim vorbei, haben Politiker von hauptsächlich ÖVP, aber auch leider von SPÖ, den Putin und die Russen hofiert von auf bis oben. Und wer war an der Spitze? Ein gewisser Herr Heinz Fischer, der sogar ihn verteidigt hat, und noch viel stärker ein gewisser Herr Van der Bellen, das muss man auch mal sagen, der sogar in seinem Buch den Putin und Russland lobt, wie man behandeln muss, der dort x-mal hingefahren ist, den Putin x-mal eingeladen hat, der hat die Geschichte gestartet. Das ist eine besondere Schnurre, die ich erst heute erfahren habe, aber das solltet ja unsere Zuschauer auch erfahren. Der war in Sochi, der Herr Van der Bellen, damals, beim Sochi-Dialog, und dort hat er den Herrn Putin getroffen. Und der Herr Putin hat
meint, in Russland,
er meint es besonders gut und schenkt dem Herrn Van der Bellen eine Paradeausgabe, also eine riesige Ausgabe, da haben sie ein bisschen nachgeforscht in Russland, über seine Familie, was ja damals keiner wusste, ist, dass ja ungefähr 200 Jahre Familiengeschichte der Van der Bellen sich in Russland abgespielt haben. Interessant, also Generationen dieser Familie in Westrussland gelebt haben. Und deswegen hat der Kreml offiziell beauftragt, diese Geschichte ausgehoben, das in einem wunderschönen Band dem Herrn Van der Bellen geschenkt. Und nachher hat sie herausgestellt, dass diese Publikation, die er da geschenkt bekommen hat, von einer russischen Gesellschaft, russisch-historischen Gesellschaft fabriziert worden ist. Und wisst ihr, wer der Vorsitzende der Gesellschaft ist? Der Chef des Auslandsgeheimdienstes von Russland. Des SPÖ, ich habe sogar den Namen, aber es ist ja nicht, tut ja nichts zur Sache. Der Chef des Auslandsgeheimdienstes hat Nachforschungen über Van der Bellens Familie und hat das Buch dann zusammengestellt und das subventioniert, um ihm das zu schenken. Und ich bin jetzt nicht ein letztklassiger ÖVPler, weil wenn ich jetzt ein letztklassiger ÖVPler wäre, würde ich behaupten, ist der Herr Van der Bellen vielleicht doch ein Spion?
Hat er mitgearbeitet?
Ja, schauen wir uns das genauer an. Untersuchungsausschuss, das ist ÖVP-Stil. Mache ich nicht, weil es witzig ist und weil es lächerlich ist. Also das ist der ÖVP-Stil. Und ich muss ansagen, wir sind erst am Beginn eines Wahlkampfes. Und ich warne davor, so einen Stil einreißen zu lassen. Was da im Moment passiert, das ist schlimmer als je zuvor. Das ist schlimmer als Silberstein. Das ist schlimmer, und zwar schon jetzt, 5 Monate vor der Wahl, passiert das alles schon. Was da noch alles kommt, und jetzt erinnert euch alle zurück, vor ein paar Wochen hat der Herbert Kickl und die FPÖ, da haben alle gesagt, was ist das für eine komische Aussendung, davor gewarnt, die ÖVP wird so weit gehen, weil sie derzeit ertrinkt, weil sie wie ein Ertrinkender um sich hat, auch zu diffamieren und die anderen Parteien anzuschütten. Und ein paar Wochen später, damals haben sie alle gefragt, können wir uns erinnern, was meinen sie da damit, ist da irgendwas, wissen wir was nicht. Jetzt wissen wir es. Jetzt ist diese Prophezeiung ist schon bewahrheitet, dass die ÖVP einen Wahlkampfstil pflegt, der unter jeder Sau ist, und ich hoffe, sie wird dafür nochmal extra bestraft.
Apropos Wahlkampfstil, jetzt ist morgen im Herbert Kickl im Untersuchungsausschuss, Peter Westenthaler ist ja der Meinung, es wird ihm sogar eher nützen, diese Angriffe der ÖVP. Die ÖVP sieht es augenscheinlich anders, ist der Meinung, sogar man haut jetzt voll drauf auf den Kickl und schadet ihm damit. Wie sehen Sie das? Nützt, schadet?
Das wird beantwortet werden, auch durch das Auftreten des Kickl selber dort. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was in dem Untersuchungsausschuss jetzt da Neues herausgefunden werden wird, was nicht schon längst in den Medien gestanden ist, was nicht schon längst bekannt ist. Wie gesagt, er war 17 Monate lang Innenminister. Das wirst du in Relation stellen, auch als Sozialdemokrat mit 24 Jahren ÖVP-Innenminister. Da stellt sich dann echt die Frage. Einer ist sogar der erste, glaube ich, sogar Fußfessel in der Zeit. Zeit gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. Also es ist war vorbei. Ist schon vorbei. Aber es ist jedenfalls, waren da sehr unterschiedliche Persönlichkeiten dort. Einer ist, glaube ich, jetzt der Parlamentspräsident, wo es das Foto mit Jan Masaryk gibt.
Sobotka.
Also da muss ich sagen, was sie da für, das wird eine sehr beherzte Aufarbeitung sein, die tut gut. In einer Republik, in einer Demokratie tut es gut, wenn man sowas wie den Untersuchungsausschuss macht, wenn das dort aufgearbeitet wird, ich finde das nicht schlecht. Schau, was ein Fehler war, nur damit wir auch das in der richtigen Relation setzen. Die Vorgänger vom Kekl, der HC Strache und wie die alle geheißen haben, dass die da irgendwie einen Vertrag gemacht haben, eine Freundschaft, das war sozusagen der ungeschickte Versuch, wir wollen auch mit Russland kooperieren. Während die den Vertrag geschlossen haben, waren die ganzen Wirtschaftskapitäne und Kapazunder und Manager schon längst in Russland und dann wieder in Österreich und haben intensivste Beziehungen. Ich sehe heute noch, wie der eine von der OMV den Russen von der Gazprom nicht nur umarmt, die haben sie faktisch abgepuzzelt dort. Ja? Ja. Ich meine, das muss man alles sehen. Das heißt, da war ein bisschen ein Wettbewerb, ich kritisiere das, ich finde den Vertrag hätte sich die FPÖ damals ersparen können. Ja, ich finde aber auch viele andere Dinge mit Abbuseln hätten sie die wieder ersparen können. Und noch am Höhepunkt, das war sogar, glaube ich, nach dem Einmarsch in der Krim, haben die noch Standing Ovation gemacht in der Wirtschaftskammer. Ja. Das finde ich, die haben gesagt Folgendes: Naja, mein Gott, die Krim, ja, was soll's.
Ich muss das nur richtigstellen. Es gab niemals einen Vertrag, sondern es gab einen Letter of Understanding. Das ist ein einseitiges Papier.
Ach, das war überflüssig.
Wo sich die beiden Parteien de facto mit irgendwelchen Floskeln, das ist ja nachzulesen, ist mittlerweile alles veröffentlicht, es ist ja alles offen, wo sie die beiden Parteien mit schönen Floskeln gesagt haben, wir tauschen uns aus. Okay. Ja. Und ist nie, der Norbert Hofer hat heute eine sehr, sehr gute Pressekonferenz gemacht, wo er das noch einmal erklärt hat, weil es seine Zeit war und nicht die Kickl-Zeit. Der Kickl hat das sogar selber kritisiert dann und hat erklärt, warum das zustande gekommen ist, dass es in Wahrheit nie belebt worden ist und dass es nach ein paar Jahren ausgelaufen ist. Das ist das ganze, der ganze Zauber um dieses Schreiben. Ja, aber jetzt frage ich, was ist jetzt das Schlimmere, ob ich jetzt irgendeinen Brief mache mit denen oder ob ich mich jedes Mal triff und sie hofiere, wie das ja alle gemacht haben, über viele Jahre.
Du lässt mich gerade das nicht fertig
reden. Jetzt muss ich sagen, ich finde da nichts dabei. Russland, das war eine Weltmacht, ist heute noch eine Weltmacht. Also ich bin ja dagegen, gegen die Dialogverweigerung. Ich bin ja sogar dafür. Ich bin ja gar nicht dagegen. Ich wirf das überhaupt niemandem vor. Völlig richtig, dass sich Präsidenten, Minister auf dieser Ebene mit Russland treffen. Das war in einer Zeit, bevor überhaupt noch der Einmarsch in der Ukraine Festland Ukraine und nicht auf der Halbinsel Krim abgespielt hat.
Ja, aber trotzdem kann ich das jetzt kritisieren, dass ich finde, das
natürlich,
war einfach ein Fehler. Es war unnötig.
Aber es ist ja nochmal ein Unterschied.
Aber ich habe es in Relation gesetzt zu dem, dass andere, Sigi Wolf ist das Paradebeispiel als Person, ja, die da intensiv, auch der Christian Kern, intensiv, auch der Wolfgang Schüssel, der Skifahren kann mit Putin, ist sicher heute noch die Bilder, die gemeinsam auf dem Sessel
am Auberg waren. Schon zur Ehrenrettung, der Sigi Wolf war nie Politiker, der war Manager. Natürlich hat er allein schon über seine Aufgabe bei Magna Kontakte zu Russland, weil die Autoindustrie...
Ich will nicht beschreiben.
Die Frage ist ja auch, der Spin, der gemacht wird. Ja. Das ist ja der Punkt. Nicht das Faktum, dass man mit denen ein Letter auf Memorandum hat, dass man sich mit denen trifft, sondern die ÖVP geht ja her und sagt, völlig ohne Beweis, null Beweis, weil es nicht gibt, die Freiheitlichen sind finanziert durch Russland, das ist die Putin-Partei in Österreich und das ist halt schon wieder sowas von lächerlich überzogen, dass er sich gegen die ÖVP richtet, weil die ÖVP hat mittlerweile ein Urteil. Der Generalsekretär Stocker wurde zur Unterlassung verurteilt, dass er das nicht mehr behaupten darf, dass die Freiheitlichen irgendwie finanziert werden von den Russen. Das muss man schon einmal sagen. Ja. Und das ist, da muss man sich dagegen wehren. Ich hoffe, dass die Freiheitliche Partei sich auch gegen diese unanständigen, falschen und letztklassigen Unterstellungen eines Herrn Hanger, auch wenn der unwichtig ist, auch wenn man der eigentlich fast leid tut, weil er ja in seiner Unbeholfenheit ja furchtbar rüberkommt und die ÖVP noch mehr in den Graben fährt. Aber manche Dinge braucht man sich nicht gefallen lassen.
Für korrekte Konfliktaustragungen. Richtig. Ich bin dafür, dass man die vor allem sachlich und inhaltlich macht, mit der die Bevölkerung auch was anfangen kann. Und man alle die Themen, die du und die ich da dauernd aufzählen, von der Inflation, von den Mietenpreisen und so weiter, für das bin ich. Ich bin nicht dafür, dass man Wege sucht. Schaut, ich habe das schon mal da in der Sendung gesagt, wie der Jörg Haider dauernd von einem Aussicht zum anderen geeilt ist, sind Leute zu mir gekommen und gesagt, na, den muss man aber besiegen, den muss man vernichten. Und haben wir irgendwelche Geschichten derzeit. Und ich sage, wenn Sie irgendwas haben, was Sie glauben, was relevant ist für einen Staatsanwalt, sagen Sie, es ist ein Staatsanwalt. Mir nicht. Auf dieser Ebene führe ich keine Debatte.
Spricht sehr für deinen Charakter.
Ich bin am Jörg heute in Fernsehdiskussionen gesessen, wir haben harte Auseinandersetzungen gehabt. Aber wir haben immer einen respektvollen Umgang und das will ich mit jedem von jeder Partei, sofern die das natürlich auch haben. Ja. Und das finde ich ist wichtig. Und wenn ich da anfange, irgendwelche Sachen zu behaupten, irgendwo habe ich halt gelesen in der Zeitung, der Grüne oder was das gesagt hat, der Kickl Volkskanzler für Russland oder sowas, ich mag diese Art der Auseinandersetzung nicht. Sondern der soll sich hinstellen und sagen, warum er den Kickl nicht will und was falsch ist und was er politisch zu kritisieren hat und warum er nie eine Koalition mit ihm macht, das ist alles okay, ja, aber nicht auf dieser Ebene. Und in der Heiderzeit war das damals so, da sind die gekommen.
Das verbindet uns, weil das ist auch eine Frage des Charakters. Es geht ja nicht nur immer um die Politik und um das Match und um die Diffamierung, um das Ausschütten. Es ist immer am Ende eine Charakterfrage. Und solche Politiker, die eigentlich ohne Beweise und ohne Grund andere ausschütten, wie das jetzt gerade der Herr Hanger oder der Herr Stocker macht, oder Teile der Grünen, muss man auch leider sagen, die richten sie ja eigentlich selbst und die werden ja nichts bewegen, die werden ja keine Wählerstimme lukrieren. Im Gegenteil, die treiben das, den Angegriffenen eher noch zu. Ich habe letztens das Beispiel aus dem Fußball, brauche ich nicht nochmal sagen, erwähnt. Und eins muss man ja bei aller Auseinandersetzung, was die ÖVP im Moment ein bisschen vergisst, ist, oder nicht, ich differenziere es einmal genau, es gibt ja nicht nur die ÖVP, es gibt die derzeitige ÖVP-Regierungskaste. Ich nehme übrigens jetzt ganz offiziell alles, was ich jetzt pauschal über die ÖVP gesagt habe, zurück und sage und korrigiere auf die jetzige ÖVP-Führungskaste, weil ich genau weiß, dass innerhalb der ÖVP das sehr, sehr viele sehr, sehr negativ sehen, was da im Moment gemacht wird. Weil viele wissen, wir beide wissen das auch. Es gibt zwar einen Wahlkampf, wo man sich matcht, aber es gibt immer auch einen Tag nach der Wahl, wo du dann versuchen musst, zusammenzuarbeiten und wo du das für das Land etwas bewegen musst. Und das wird immer mehr unmöglicher gemacht, wenn du solche Typen wie Hanger, Stockers, Nehammer, also wie sie alle heißen, die nur diffamieren, die nur Abi machen, nur quasi ums eigene, um der eigenen Macht
willen. Niederösterreichische ÖRP.
Ja, im Wesentlichen Niederösterreich, niederösterreichische ÖVP, die nur um der eigenen Machterhaltung willen alles vergessen, jeglichen Anstand, jeglichen Charakter, ja, sogar jegliche politische Moral, sondern nur auf Anschitten gehen. Und ich prophezei das noch einmal aus 30-jähriger politischer Erfahrung. Das geht für die ÖVP massiv nach hinten los. Wir werden es vielleicht noch nicht jetzt, aber in den nächsten Wochen erleben.
Vielleicht ganz zum Schluss dieses Teils. Inwiefern oder wie lange wird denn dieses Russland-Thema den Wahlkampf noch bestimmen? Wird das Wahlkampfthema bleiben oder ist das wie eine Sternschnuppe? Das kocht jetzt halt ein paar Wochen hoch und dann ist wieder Migration, Teuerung etc.
Das wird deswegen nicht bleiben, weil wenn, dann sollte man viel mehr diskutieren, welche Sanktionen bringen überhaupt noch was, oder von mir aus, welche neuen Sanktionen würden was bringen. Du wirst demnächst, wenn du das anhörst, sucht der Zelensky der Biden und alle nur mehr, wer ist schuld, dass die Ukraine nicht gewinnt in dem Krieg. Ja, manche sagen sogar, ich würde den Zelensky abwählen, weil der ist schuld, dass meine Kinder da gerade in dem Krieg leiden müssen und so weiter und so weiter. Also das wird einmal eine Rolle spielen. Die Frage Frieden in Europa, dass man wieder zu einer vernünftigen Kooperation kommt. Und da gehört dann auch, dazu muss ich sagen, auch ein Russland, das da viele Veränderungen durchführen müsste. Ja. Aber trotzdem, ja, es ist ein Faktum, Russland gibt es und da wirst du um dieses Faktum nicht rumkommen. Jetzt haben sie es wieder getroffen, der Lavrov und der Xi Jinping. Also diese ganze Politik, die da in Brüssel und dann teilweise in Washington gemacht wurde, führt dazu, dass Brasilien, Indien, China, Russland, alle sich zusammenfinden. Ja, wo liegt da der Mehrwert für Europa, für Österreich, wenn es so eine Entwicklung ist? Und das werden die Leute dann irgendwann einmal schon auch kritisieren, wiewohl sie sagen, wir wollen haben, dass in der Behörde sauber gearbeitet wird, dass nicht herumgeschummelt wird, dass nicht dauernd Handys ins Wasser fliegen, ja, sondern wir wollen einfach haben, dass Österreich da weiter ein Vorzeigeland bleibt und nicht eine Lachnummer ist. Ja. Das finde ich das Allerschlimmste, was es gibt, wenn man über Österreich lacht. Ja. Über Österreich soll man aus Respekt eine Achtung haben, dass wir einen ja, sage ich ruhig, einen gewissen nationalen Stolz entwickeln können, aber trotzdem ein Teil dieser Vielfalt und dieses Europa sind. Und das halte ich für das Entscheidende und nicht, wie lange wir da noch mal drüber rumrückeln. Was soll noch kommen? Dann sollen sie sich hersetzen und sollen einmal am Tisch legen, was die Vorwürfe inhaltlich sind. dann können wir das reden. Ja, wenn da wirklich irgendwelche Ferkeleien sind, dann bin ich der Letzte, der das nicht kritisiert, ja, und sagt, das ist Skandal. Sie sollen aber gleich sagen, unter welchem ÖVP-Innenminister das passiert ist. Das ist nicht mehr anders. Und nicht schweigen, wenn Journalisten von verschiedenen Medien in dem Land an den Kanner, den Hanger, den Stocker oder wie auch immer fragen, und was ist mit der Verantwortung der ÖVP bei dieser ganzen Geschichte? Ja, und dann sagen die alle, nichts. Und das geht nicht. Die hätte ich gar nicht mehr einladen. Ja,
außer, ich gebe dir da völlig recht, ich fange diesen Ball gleich auf und sage, es wird deshalb kein langes Thema mehr sein, weil es substratlos ist, wie du richtig sagst. Ja. Es gibt kein Substrat. Das Einzige, was bisher bekannt ist, und das interessiert schon wieder in Österreich fast überhaupt niemanden, ist, dass irgendein windiger, möglicherweise sogar ominöser, bulgarischer Journalist, irgendein Aufdecker-Journalist in Österreich angeblich bespitzelt worden sei oder was auch immer, der musste dann behauptet er von sich selber, mit einem Drang zur Selbstdarstellung, wie du es nicht glaubst, macht mit allen Interviews, behauptet selber, ich wurde verfolgt, ich musste aus Österreich flüchten. Und gibt aber, egal wo er ist, überall Fernsehinterviews, sodass man erst recht sieht, wo er ist. Also völlig absurd. Das ist der einzig bisher greifbare Fall. Da greifst du echt am Kopf. Dem glaubt man, da weiß kein Mensch, wer das überhaupt ist und was der will. Und dem seine Geschichte, die doch sehr windig ist, glaubt man. Bisher ist kein einziger Fall am Tisch gelegt worden, wer hat wem ausspioniert, warum, aus welchem Grund und wer soll das überhaupt glauben. So, das gibt es nicht, sondern es ist eine diffuse Diskussion, Spion und Spion. Es gibt kein Substrat und daher wird es beim Kickl abprallen, weil es kein Substrat des Vorwurfes gibt, sondern nur Verleumdungen, miese Unterstellungen, Vermutungen und Diffamierungen. Und daher geht es in der Regel nach hinten los. Es gibt so einen schönen Satz, der in der Werbung oft einmal, wenn man Kampagnen macht, angesprochen wird, man erkennt die Absicht und ist verstimmt und wendet sich am Ende ab. Und das ist im Moment der Sukkus. Jeder, der sich das anschaut, diese ganzen Diskussionen und den Herrn Hanger und die alle dort sieht, weiß, welche Absicht dahinter steckt, nämlich wahlkampfpolitisches Anschieten. Und dann wendet man sich halt ab, wenn man sagt, das will man, das ist ein Geruch, das wollen wir eigentlich nicht.
Schlag mir doch vor, dass der Herr Takacs, der sogenannte Bundespolizeidirektor, ja, was der da ist, ja, der da total verwickelt ist, der Mann mit den drei Handys, die ins Wasser geflogen sind und die dann an den BVD und von dort an den OT und von dort angeblich nach Russland gegangen ist, dass der suspendiert wird. Echt? Warum tut der Herr Kahner den jetzt suspendieren? Oder weiß der Herr Takacs was über Kahner? Oder weiß der was über die Verantwortungsträger? Und Takacs wird zu reden beginnen. Dann ist also der Takacs ja voll für den Untersuchungsausschuss.
Deiner halbwegs vernünftigen Regierung, und unglaublich, dass ich selber ernst nehmen darf, der keinen einzigen Tag überhaupt
mehr macht.
Der muss sofort suspendiert werden.
Genau.
Und gleich, wenn er dann suspendiert ist, hat er viel Zeit, dann kann er gleich am nächsten Tag in den Untersuchungsausschuss kommen. Ja, und einmal ein bisschen vor den Vorhang und ein bisschen singen, wenn er will, über die ganzen Geschichten, über das Handy und alles, was da so passiert. Dann lade ich noch die 8 Innenminister ein, der ÖVP, die da uns auch erklären, wie konnte das überhaupt, wer hat überhaupt damals im 16er Jahr den Herrn, das ist jetzt richtig einmal sage, Egisto Ott, einen Namen, den man sich nicht merken wird müssen, wer hat denn überhaupt zu dem gemacht, was er damals war, nämlich Mitarbeiter des BVD, wer hat den Kontakt zum Masalek, zum Braun, da musst du alle einladen. Das ist die Show. Und das, wenn sie das
Hand
wollen,
sollen
sie
es machen. Hand in Hand können die 8 Innenminister der ÖVP dort einmarschieren.
Hand in Hand am besten.
Jede Stunde.
Das wäre ein vernünftiger Untersuchungsausschuss.
Genau. Bitte, das war ein Vorschlag.
War ein Vorschlag für alle, die im Parlament sitzen. Wäre eine Möglichkeit.
So, machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück, dann wechseln wir das Thema und zwar gehen wir nach Brüssel. Da ist heute der neue Asylpakt beschlossen worden im EU-Parlament mit neuen Asylregeln. Darüber sprechen wir gleich. Unter anderem, dass die Verfahren künftig an den Außengrenzen, zumindest teilweise, abgehandelt werden sollen, was noch alles in diesem Pakt drinnen steht und vor allem, was es bräuchte für eine Asylpolitik künftig in Europa. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Wir kommen zur Migrationspolitik. Es gibt neue EU-Asylregeln, unter anderem ein Punkt, Sie beide haben das immer wieder auch hier schon gefordert, es sollen künftig Asylverfahren an den Außengrenzen stattfinden.
Ist das jetzt ein guter Vorstoß der EU oder geht das noch zu wenig weit Ihnen wahrscheinlich?
Es wäre grundsätzlich ein guter Vorstoß, nur Sie machen es ja nicht. Also das wird ja seit 15 Jahren, glaube ich, diskutiert. Jedes Mal setzt sich die EU vor allem dann, wenn es Europawahlen gibt, hin und verspricht uns das Blaue vom Himmel. Und jetzt wird an den Grenzen kontrolliert und es werden Auffanglager gemacht und. Kann man alles getrost vergessen, weil es eh nicht kommt. Es wird nicht umgesetzt, weil der politische Wille und nicht da ist und weil man nach den EU-Wahlen das wieder anschleifen lässt. Das Gefährliche an diesem Migrationspakt ist, und deswegen ist es mir ein völliger Rätsel, warum da leider ÖVP und SPÖ im EU-Parlament heute zustimmen wollen, haben es beide gesagt, ich verstehe es nicht, wie man das machen kann, ist ja dieser Automatismus, der da drinnen stehen soll. Also jetzt gehen wir davon aus, es wird doch umgesetzt, was ich nicht glaube und hoffe. Aber schon allein deshalb würde er da nicht zustimmen. Aber okay. Der Automatismus lautet, es soll an den EU-Außengrenzen, nämlich in Italien und Griechenland, in diesen Auffanglagern, wo ich der Meinung bin, man sollte sie eigentlich nicht in der EU machen, sondern außerhalb der EU, also in Nordafrika zum Beispiel. Aber okay, das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Aber okay, die EU sagt, in Italien und Griechenland, da müssen sich alle sammeln, dort gibt es jetzt irgendwelche Auffanglager und dort wird entschieden, ob jemand Asyl bekommt oder nicht. Und für alle, die Asyl bekommen, entscheidet dann der Nationalstaat, sondern die Europäische Union entscheidet dann, wo der hinkommt. Das muss man sich einmal vorstellen. Und wo der dann hinkommt, kann man sich ungefähr an einer Hand ausrechnen, nämlich na klar nach Österreich. Das heißt, Österreich ist in ganz Europa der Gelackmeierte von diesem Migrationspakt, weil doch jeder in Wahrheit nach Österreich will. Und wenn es den jetzt auch automatisch verschicken würden, nach Polen oder nach Ungarn, dann glaubst du, der dort bleiben? Nein, nie im Leben. Der nimmt Sack und Pack, ist dann eingereist in die Europäische Union und wandert weiter nach Österreich. Warum? Weil in Österreich nach wie vor, das wird ja ändert keiner, weder die Regierung in Wien noch die kommunalen Regierungen, weil halt niemand diesen Sozialleistungssegen für die abschafft. Der geht nach Österreich, weil er sofort in der Grundversorgung ist, in der Mindestsicherung, Familien, Kinderbeihilfe und sogar noch einen Klimabonus kriegt. Das ist der Punkt. Daher ist es in Wahrheit ein Wahnsinn, jetzt kommt's. Der Innenminister, der da gestern in seiner Freischwimmerübung beim Wolf untergegangen ist, der uns auch immer wieder erzählt, er ist gegen mehr Zuwanderung und er will das jetzt regeln, den seine Partei und er selber stimmen dort zu auf europäischer Unionsebene, dass es keine Obergrenze gibt. Man muss ja eine Obergrenze einführen und sagen, maximal so viel können wir vertragen. Ich bin ja der Meinung, diese Obergrenze muss null sein, null Zuwanderung. Aber okay, können auch andere sein, das ist eine Frage der Diskussion. Nur im Moment gibt es überhaupt keine Obergrenze. Das heißt, asylfrei für alle. Für alle, die da aus allen Herren Ländern kommen wollen, aus Afghanistan, Syrien, alle, die da auch bei uns dann, nicht alle, aber viele dann bei uns auch kriminell werden und am Reimannplatz dann irgendwelche Leiter stechen, die werden alle hereingelassen. Und dann setzt sie einen Innenminister Kahner hin, gut, seit gestern ist er politisch eher leicht, aber setzt sie hin und sagt, ich sichere die Grenzen und lasse keinen hinein. Das heißt, dieser Zwiespalt in der Diskussion, das kann die ÖVP nicht erklären. Heute soll die Abstimmung sein, man wird sehen. Und damit ist das Land einmal mehr wirklich verraten in der Frage des Asyls.
Wie sehen Sie dieses neue EU-Asylpaket?
Ja, ich war eigentlich ein sehr starker Anhänger des Beitritts zur Europäischen Union. Ich bin heute nach wie vor der Meinung, dass die Europäische Union wichtig ist, wenn wir in dem globalen Konflikt USA, China, auch Russland da auf Augenhöhe eine Rolle spielen sollen. Aber mit Entsetzen stelle ich teilweise dort Regelungen fest, die also unfassbar sind. Ja. Also allein, wenn das kommen sollte mit dem, dass ein altes Auto nach den Regeln der EU ab einem bestimmten Moment nur mehr ein Schrotthaufen ist, dann frage ich mich, wo leben die dort eigentlich? Ja? Und die diversen anderen Vorschriften, die da von oben für faktisch wie in einer halben Ökodiktatur erlassen werden, so stellen wir eine demokratische Einrichtung nicht vor. Und das mit dem, was die jetzt beschließen wollen, schau, im nationalen Bereich sollte man angleichen in allen neuen Bundesländern, was die Grundversorgung betrifft, was die Mindestsicherung betrifft, den Klimabonus habe ich immer für einen Völler gehalten in dem Bereich. Also da frage ich mich, das sollte man angleichen. Nicht, dass es manche Bundesländer gibt, die mehr anbieten, weil dann sind diejenigen, wo dann alle hingehen, ist doch logisch. Ja? Und dann führt es zu einer Ungleichgewichtigkeit, die also zu sozialen, wirtschaftlichen, ja sogar manchmal auch sicherheitspolitischen Problemen führen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, es war schon ein Unsinn der Europäischen Union zuzustimmen, dass den Kandidatenstatus für die Ukraine, jetzt sehen wir die Demonstrationen der polnischen Bauern, der Bauern in anderen Ländern, wenn die Ukraine wirklich beitreten sollte, ruiniert es die Europäische Union von der Seite her der Landwirtschaftsförderung und der Landwirtschaftsstruktur, der Landwirtschaftsorganisation. Das ist so nicht machbar. Ja? Die beschließen Sachen, die nicht machbar sind. Das ist das, was mich besonders dabei irritiert. Und bei dem, was da möglicherweise jetzt beschließen wollen, ich bin dafür, dass man da außerhalb der Europäischen Union die Anträge für Asyl zu stellen hat, nicht an den Grenzen, innerhalb, außerhalb. Ja. Ich bin auch jede Art von Automatismus. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es einen Automatismus gibt, wie ist das dann? Die werden dann verteuert und dann fangen die Binnenwanderung innerhalb der Europäischen Union an und dann gehen die dort, die was das meiste kriegen. Und ich finde, das ist absurd. Diese Europäische Union in dem Sinn, dass sie sagt, wir haben hier eine Gleichverteilung, weil wir haben riesige Unterschiede in der EU, sozial, wirtschaftlich. Es gibt Länder, die wohlhabender, Länder, die weniger wohlhabend sind und. Ja. Welche, die mehr, jetzt in Irland, wo die sagen, wir wollen keine neuen Migranten haben. Die immer gesagt haben, wir wollen möglichst viele Migranten haben und die selber millionenfach ausgewandert sind. Weil das, wenn du bestimmte Grenzen überschreitest, führt das zu Widerstand. Was hat das für einen Sinn? Da kann ich gleich für die Le Pen und gleich für alle diese, für die Rechtspopulisten einen Wahlaufruf machen. Ja? Und das ist genau das, was die da in Brüssel momentan, vor allem auch mit diesen, du hast dann Asylbescheid, zack, zack, und dann automatisch kommt, wird das verteuert und dann der Wirkte. Und das geht nicht. Und daher ist die Idee, ich bin da anders als der Peter Westenthaler, ich sage eine Obergrenze, ist auf alle Fälle sinnvoll. Zum Beispiel in Österreich Asylwerber 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, mir ist das egal, muss man ausverhandeln. Aber irgendwo in diesen Gegenden sollte sich das abspülen, damit du da mal einen Richtwert hast und nicht, damit du sagst, bei uns ist es am besten und wer kommt, kommt. Und dann kommt der Schmäh mit Fachkräftemangel, das ist überhaupt das Beste. Ja. Fachkräfte muss ich definieren, wenn ich es definiere, muss ich wissen, wie viel brauche ich. Dann habe ich die Österreich-Card und was weiß ich, was alles für Einrichtungen. Ja. Aber ich kann auch nicht begründen damit, dass ich sage, wir machen keine Obergrenze bei den Asylwerbern, weil wir brauchen einen Fachkräftemangel. Wir haben einen Fachkräftemangel, das verstehe ich nicht. Also ich bin da ziemlich kritisch, aber nach wie vor ein Kämpfer dafür, dass die Europäische Union natürlich weiter aktiv und vielleicht sogar in reformierter Form besteht.
Zu den Asylverfahren, weil Sie gesagt haben, Sie wären für Asylverfahren in Nordafrika oder in Afrika, das hat jetzt auch der Bundeskanzler gefordert. Mhm. Der ist ja da anscheinend mit Ihnen auf einer Linie oder sind mit ihm, je
nachdem. Naja, spät kommt er, aber er kommt. Ne? Das ist Wahljahr und die Freiheitlichen fordern das seit gefühlten 30 Jahren.
Das war Weinstein.
Haider hat das schon gefordert, Strache und jetzt Herbert Kickl natürlich auch, sehr vehement. Er wollte das auch als Innenminister umsetzen, wenn man ihm lassen hätte, dass man natürlich in Nordafrika das macht. Das macht übrigens Dänemark, das macht Großbritannien, Dänemark sozialdemokratische Führung. Ja. Und bei uns sagt man, na, also wenn es um die politische Macht des Herrn Nehammer gibt, dann fallen mir oft einmal recht vernünftige Dinge ein. Nur das Problem ist, der Mann hat keine politische Glaubwürdigkeit mehr. Die ist weg. Der kann fordern, was er will. Der kann sagen, ich gehe mit 10 Millionen durchs Land und jeder kriegt dann 1.000 und die Leute werden ihn trotzdem nicht wählen. Ja, also das ist so. Der ist, wenn einmal die politische Glaubwürdigkeit beim Teufel ist, dann kannst du in Wahrheit, fordern, was du willst. Die Tatsache ist, ich habe mir das jetzt einmal genau angeschaut in der Vorbereitung, weil ich mir eben auf diese vielen ÖVP-Innenminister vorbereitet habe, habe ich mir jetzt aber angeschaut, die Asylstatistik 2014 bis 2023. Ja, die liegen vor. Also das sind 9 Jahre. Ja. In diesen 9 Jahren, und ich kann es sogar auf die Person genau sagen, kamen 436.215 Asylanträge ins Land, nur nach Österreich, nur also Asylanten. 436.213, das muss ich mir vorstellen, was das für eine Zahl ist. Das ist irgendwie 27 mal Eisenstadt und 7,5 mal St. Pölten, nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Und jetzt kommt es, es waren alles ÖVP-Innenminister, nur 17 Monate war ein FPÖ-Innenminister Kickl. Und jetzt kommst, wisst ihr, wie viel beim Innenminister Kickl? Wenn man jetzt die übernommenen Altanträge abzieht, die er von der ÖVP vom Vorjahr übernommen musste, Neuanträge beim Kickl waren ganze 7.000. 7.000 in der Kickl-Zeit und 436.215 in den restlichen Jahren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und diese ÖVP erklärt uns, sie will Zuwanderung eindämmen und sie will jetzt ein Auffanglager in Nordafrika. Da lachen ja die Hühner. Und ein großer Teil von diesen, die wir da jetzt hereingelassen haben, nämlich die ÖVP, sind halt diese Messerstecher von Favoriten oder die Vergewaltiger, die 17 von einem klaren Madel. Und das ist das Sicherheitsrisiko, das möchte ich nochmal doppelt unterstreichen. Diese Regierung mit dieser ÖVP und den Grünen ist ein Sicherheitsrisiko für Österreich und sonst niemand. Und die gibt es zu bewerten. Deren Bilanz, nämlich diese Schreckensbilanz, ist bei einer Wahl zu bewerten und sonst gar nichts. Also das gehört einmal gesagt. Und ansonsten, es hat einen sehr, 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 sehr interessanten, weil auch erstmals einen Leitartikel am Wochenende im Kurier gegeben von der Herausgeberin, von der neuen, früheren Chefredakteurin, jetzigen Herausgeberin Martina Salomon. Und die hat da sehr genau das eigentlich an den Punkt gebracht, was wir seit Jahren und Jahrzehnten sagen, nämlich das Asylrecht, so wie wir es kennen und wie es auch durch Menschenrechte etc. seit den 50er Jahren formuliert worden ist, ja, hat geholfen und war richtig in der Zeit nach dem Krieg, wo Leute, die geflohen sind, aufgrund der Nazi-Diktatur verfolgt worden sind. Da war das richtig. Auch beim Fall des, oder vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, wo Menschen aus den kommunistischen Ländern zu uns gekommen sind, na klar, haben die bekommen die Asyl. Es ist aber nicht mehr anwendbar in der gegenwärtigen Zeit auf Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, aus all diesen Ländern, die, wie sie nennen, kulturfremden Ländern sind. Da muss man sich was Neues einfallen lassen. Da muss man auch mehr hinschauen, hat auch Martina Salomon gefordert. Das ist für mich eine beachtliche Erkenntnis, weil das nicht für mich selbstverständlich bisher war, dass mittlerweile jetzt auch politische Kommentatoren, die aus der Mitte sind oder die auch aus, es gibt da linke Kommentatoren, die das ähnlich sehen, die jetzt draufkommen, eigentlich, was die Freiheitlichen seit 30 Jahren sagen, stimmt eigentlich. Das ist eigentlich etwas, was sich herausgestellt hat als richtig. Denn hätte man damals in den 90er Jahren diese ganzen Forderungen von Jörg Haider tatsächlich umgesetzt, dann hätten wir heute die großen Probleme mit den Asylanträgen.
Du hast nicht nur einen Kommentar von der Martina Salomon, du hast auch im Standard so einen Kommentar gehabt, wo angedeutet wurde, ob man nicht vielleicht doch gesetzliche Änderungen im Rahmen des Asylrechts einmal überlegen sollte. Zum Beispiel ein EU-Wahlkampf müsste unter anderem mit diesem Thema auch geführt werden. Das heißt ja nicht gleich unmenschliches, inhumanes Verschärfen und was weiß ich was alles. Aber dass man das einmal kurz überdenkt, ja, dass man sagt, na, ist das wirklich noch ein Instrumentarium?
Aber wie müsste man das Ihrer Meinung nach überdenken, das Asylrecht?
Also naja, was... Ich kann nur in den Kategorien der Einschränkung denken, weil die Menge so groß ist, die letztlich zu Verwerfungen führt innerhalb einzelner Länder der Europäischen Union. Und das halte ich für gefährlich, weil ich würde kein Wahlhelfer für rechtspopulistische Parteien sein. Ja, weil die profitieren dann in einem gewissen Sinn davon. Ja, wie immer, zu Recht, nicht zu Recht. Das lasse ich mich gar nicht ein für den Diskurs. Aber das, finde ich, ist etwas, wo das Migrationsthema wird in dem EU-Wahlkampf eine Rolle spielen und gewinnen wird. Der sachlich die besten Überlegungen hat und aber auch Umsetzung und Durchsetzungsperspektiven anbieten kann. Bei Gesetzesänderungen, bei solchen Dingen, da brauchst du Mehrheiten. Ja. Da musst du natürlich schauen, dass du in anderen Ländern auch eine gewisse Unterstützung hast. Genauso wie es in Österreich Unterstützung brauchst oder ein Konzept aussucht, na gut, ich mache also eine gewisse Obergrenze und oder ich gleiche an die Leistungen der Mindestsicherung, der Grundversorgung in allen neuen Bundesländern. Also das sind Dinge, die ich glaube, die, um die man nicht herumkommen wird und was immer mehr Kommentatoren in den Medien, ich lese in erster Linie Österreich natürlich, ja, aber auch in anderen Zeitungen immer mehr diese Kommentatoren sind und die einfach simpel sachlich, die sagen nicht, das nutzt wem oder schadet wem, sondern die simpel, und es ist ja auch für diejenigen, die kommen, du musst doch, wenn du jemandem sagst, bitte, du kannst zu uns kommen, dann braucht der aber am Ende des Tages einen Schulplatz für seine Kinder, wenn die Nachziehung ist, so wie es bei den Syrer jetzt das Problem gerade überall sehen und lesen können, ja, dann brauchst du im Wohnbereich, im Arbeitsbereich, du musst ja denen ja auch was anbieten. Du kannst nicht sagen, Herzl, ich bin irrsinnig menschlich, komm bitte zu uns, aber ansonsten hast du ein Pech und du schläfst auf der Straße. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja verwerflich, wenn man so denkt. Ja. Und da glaube ich, da ist Luft nach oben und in vielen anderen Bereichen auch noch mehr, wo die Europäische Union viel mehr Rücksicht nehmen muss auf, die wirken manchmal etwas abgehoben, ja, und etwas über den Dingen und bürokratisch. Und ich kämpfe dagegen, weil ich will nicht, dass es diese EU-Anti-EU-Stimmung gibt, die letztlich die EU zerstört. Das will ich nicht.
Ich will noch einen Punkt, einen Aspekt reinbringen, dass diese ganze Zuwanderungskiste im Wesentlichen ja auch bei uns zum Beispiel überhaupt nichts bewirkt gegen die Armut. Ja? Ja. Und es wäre nicht die amtierende Regierung, wenn sie nicht gestern bei der Präsentation des neuen Sozialberichtes schon wieder schummelt oder trickst zumindest. Ja? Also man muss sich vorstellen, die Regierung präsentiert einen Sozialbericht, übrigens mit den Zahlen des Jahres 2022, weil 2023 ist aus mir unverständlichen Gründen noch nicht drinnen. Wir schaffen es nicht. Das ist zwar jetzt da schon wieder ein paar Monate her, das Jahr, aber schaffen es nicht. Es geht nur bis 2022. Und es war einer der zentralen Versprechungen dieser Regierung, steht im Regierungsübereinkommen von 2019 drinnen, dass am Ende der Legislaturperiode die Armut im Land halbiert wird. Das steht wortwörtlich im Programm. Nichts halbiert. Sie ist noch angestiegen. Nur, sie kaschieren das jetzt. Sie sagen, wir haben immer gleich viel Menschen, die unter der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze leben, nämlich exakt 1,3 Millionen Menschen, ist eh sehr viel, und definieren das damit, dass sie sagen, das sind jene Menschen, die unterhalb von 60% des sogenannten Medianeinkommens leben müssen, damit nicht auskommen. Ich glaube, in Österreich haben wir derzeit ein Medianeinkommen von irgendwas um die knapp 3.000, unter 3.000. Ja? Ungefähr. So, das ist die Definition. Und jetzt gibt es zwei Punkte, die sie aber verschweigen in dem Sozialbericht. Nämlich erstens, dass eben das nur Zahlen bis zum Jahr 2022 sind. Das heißt, die Auswirkung der Hochinflation des Jahres 2022 und 2023, wo sie erst so richtig aufgegangen ist, ist da noch gar nicht drinnen. Und zweitens, sie nehmen nur diese absolute Zahl, 60% des Medianeinkommens. Was sie aber nicht tun ist, das, und das muss man ja, in Relation zu den Belastungen zu setzen. Das geht doch weit darüber hinaus, bis hinaus in den unteren Mittelstand. Wenn ich heute 3.000 Euro verdiene und ich habe im Jahr eine Mehrbelastung durch die Inflation und durch die hausgemachte Inflation der Regierung bei Energie, bei Strom, bei Mieten von noch einmal 5.000 Euro, die ich im Vorjahr nicht habe, na, dann bin ich auch in der Armut drinnen, relativ rasch. Das heißt, diese Regierung verschweigt und will den Menschen vorgaukeln, dass diese Armutsgefährdung in Österreich aufgrund der Regierung eigentlich bis zum Mittelstand geht, die sie das Leben nicht mehr leisten können. Viele Menschen, die bisher gar nicht so schlecht gelebt haben, kommen in Schieflagen wirtschaftliche, weil sie einen Kredit laufen haben, die Zinsen nicht mehr bedienen können, die Mieten, das Einkaufen, die Energiekosten, Stromkosten, all das zusammen. Bis jetzt hin, jetzt haben sie die Handyrechnungen, die Handygebühren noch mal aufgetan, ja, als Nachläufer sozusagen. Und das sagt die Regierung nicht. Und wenn du die noch dazu zählen würdest, dann sind wir bei ungefähr 2,3, nicht 1,3, 2,3 bis 2,5 Millionen Menschen in dem Land, die unter oder an der Armutsgrenze leben. Das ist die Bilanz einer Regierung, die gesagt hat, sie halbiert die Armut in dem Land. Herzlos, abgehoben und damit muss man sie abwöhnen.
Es ist so schon eine Selbstanklage, diesen Bericht zu bringen seitens der ÖVP-Regierung, weil es darstellt, dass in ihrer Zeit, in der sie an der Regierung war, letztlich die Verteilung sich negativ entwickelt hat, die Reichen immer reicher, der Mittelstand immer gefährdeter, die Armen immer ärmer. Und dann im Armutsbericht kommt es noch stärker hervor, und damit dann die Selbstanklage nicht überhaupt letal für sie selbst wird, lassen sie das 23er Jahr mit der hohen Inflation und mit all den Dingen überhaupt aus. Weg. Ja. Da musst du dir das einmal vorstellen. Wenn man das alles zu Ende denkt, ja, kriegt man so einen Zorn, ja, weil das auch so unehrlich ist und weil die auch glauben, alle, die das registrieren, lesen oder zuschauen, sind einfach blöd oder deppert, das zu begreifen. Die spüren doch das im Alltag. Die wissen doch letztendlich selber, wie das tut, sich also abspielt. Und das, finde ich, das ist der Punkt, wo man sagen muss, wieso die so schlechte Umfragen haben, weil die Menschen das spüren und weil die Menschen das nicht wollen.
Was sie immer unterschätzen, ist, dass wir das ja nachrechnen da und dass wir dann die Übersetzung machen. Von dem, was sie verkaufen, sagen wir dann die Realität. Deswegen haben wir so viele Zuschauer.
Sehr ehrlich, es wird ja auch von uns erwartet.
Ne? Genau, so ist es. Gut, meine Herren, vielen Dank. Für heute sind wir am Ende angelangt. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24TV. Morgen sind die beiden Herren dann wieder zu Gast im Studio. Dann schauen wir uns die aktuelle Umfrage an. Spannend, werden wir dann morgen in allen Details analysieren. Und am Sonntag dann übrigens auch eine große Analyserunde mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Da findet nämlich die Innsbruck-Wahl statt. Und da könnte es, schauen wir mal, zu einer Stichwahl kommen mit einem FPÖ-Kandidaten, vielleicht einem Grünen-Kandidaten oder auch nicht. Wird spannend. Am Sonntag wissen wir mehr. Wie gesagt, morgen gibt es dann zumindest einmal die nächste bundesweite Umfrage. Ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter mit dem aktuellen Programm.